Er macht einen Krach hier.
Yeah! Yeah! Ist ja gut.
Ja, ja, nicht so. Die müssen immer treiben. So, ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, willkommen von der Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute gemütlich im Studio, mal wieder in Köln, mit Raoul. Hallo, Raoul.
Hallo.
Hallo, Jim.
Hi.
Hallo.
Euch? Schön, euch zu sehen.
Raoul,
ja.
Trägt einen Kittel, Laborbrille, Handschuhe.
Ja.
Da sieht ja, sieht experimentell aus.
Ja, genau.
Was?
Ich komme gerade aus dem Pop-Labor. Ja. Ja.
Oh. Mhm.
Passend zu meiner neuen Folge.
Und Frisur.
Frisur, da wird sich nicht mehr viel ändern. und zwar geht es, ich mache einen Zweiteiler. Diesmal spiele ich nur 3 Songs pro Folge, dafür ein bisschen länger. Teil 1 und Teil 2. Und die Sendung möchte ich gerne folgendermaßen nennen. Smart Noises, when Pop goes experimental.
Oh, so.
Also, wenn Pop und Avantgarde sich die Hand geben.
Okay, so, da bin ich umarmen oder vielleicht nur...
Zum Liebhaben.
Ja, oder so Kuschein. Sich nur in der Bahn mal kurz anschauen.
Ja.
Werden wir sehen, ja, wie weit das Ganze geht.
Da wieder wegblicken und den ganzen Tag sich ärgern.
Ja, danach, ja, kennt man ja.
Ja, kennt man.
Gespannt wie ein Flitzebogen.
Das letzte Mal, als ich hier am Mikrofon die Alleinherrschaft hatte, da habe ich über verhinderte Doppelalben gesprochen.
Ja.
Ihr erinnert euch. Da ging es um Radiohead, was die nach OK Computer gemacht haben. Da ging es um Kid A, da ging es um Talk Talk, was
Arctic
sie nach
Monkeys.
Cut Off Spring gemacht haben. Und letztendlich haben wir festgestellt, sie haben sich also dann geöffnet, haben Grenzen aufgebrochen und sind eher von ihrem Rock-Schema, was ja Pop-Rock-Schema bei Talk Talk, auf jeden Fall eher Pop, sind sie auf zu neuen Welten gegangen und haben experimentiert und da sind ganz wunderbare Sachen rausgekommen. Selbst Jim, der kein großer Radiohead-Fan bis heute ist, hat gesagt, wow, man merkt, dass sie da auf jeden Fall was Interessantes versuchen.
Also sagen wir es mal so, ich kenne einfach zu wenig von denen und man kann sich sicherlich auf eure Empfehlung werde ich mich weiter mit denen beschäftigen dann. Was immer mir als zielführend herausgeht.
Sehr schön, okay. Ja, ich möchte heute gerne einen Schritt weiter gehen, allerdings den Fokus mehr auf Popmusik legen. Das war ja bei Radiohead doch mehr der Rock-Kontext. Und erstmal anfangen mit der Frage, was ist eigentlich Pop? Für mich war Pop immer sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß nicht, Stefan, ob du den Begriff kennst.
Ich kenne nur aus dem Deutschen.
Gibt es im Französischen so nicht, nehme ich mal an. Ne? Irgendwie so ein Ungetüm, das dich glücklich macht, weil es alles das gibt, was du brauchst. Ne? Also Eier und Wolle und Milch und Sau zum Essen wahrscheinlich, nehme ich mal an. I don't know. Ja. Und insofern bin ich groß geworden mit einem sehr positiv besetzten Begriff für Pop. Ne, Pop kann oder konnte für mich alles sein, eingängig, emotional, mutig, aber auch überraschend oder risikoreich. Und das Beste war immer, wenn Pop eben eine Melodie hat, die hängen bleibt und wenn man dazu noch tanzen kann, super. Und wenn man die Melodie vielleicht dann am nächsten Tag noch nachpfeifen kann, ganz hervorragend.
Noch besser, ja.
Ja, also ganz kurz zusammengefasst. Und was ich an Pop auch immer toll fand, dass es guter Pop, spannender Pop für mich auch immer offen war für fremde Einflüsse, eben außerhalb auch der westlichen Kultur. Ich möchte einen stellvertretend für viele andere Hits aus den 80ern, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Jim kennt ihn auf jeden Fall. Ofra Haza Ibn Nina Lu, kennt ihr den noch? Ich glaube,
ja.
Die israelische Künstlerin aus dem Nahen Osten zumindest.
Ich glaube, sie ist schon lange verstorben.
Ja, ist verstorben, die eben einen Mega-Hit mit dem Song hatte, der allerdings so eine Brücke zwischen westlicher Popkultur, aber auch ganz offensichtlich orientalische Musik hatte.
Ist punktuell brechen solche Songs immer mal durch. Morikante, Jeke Jeke,
ja,
und solche Sachen, ja.
Genau, das
also,
meine ich, ja.
Aber genau, also ja. Das Ofra Haza-Stück hatte hier auf jeden Fall gut abgeräumt.
Eben, genau. Und das ist eben so Pop, wie es für mich damals war. Pop, wie es für mich heute ist, bin ich sehr zurückhaltend. Ich höre lange kein also aktiv kein Radio mehr und kriegt das nur teilweise über MTV oder Videos, die im Fernsehen laufen, mit, was heute populär und Pop ist. Wir kennen so Namen wie Taylor Swift, Rihanna, Dua Lipa, Justin Bieber, Katy Perry, die für mich alle irgendwie ähnlich klingen, auswechselbar klingen. Ich möchte hier nicht nochmal die Taylor Swift-Diskussion zwischen uns machen. Ich weiß, dass deine Töchter sie lieben, Stefan. Ich kriege auch immer mal wieder mit, wenn sie ein neues Album, wie das im letzten Jahr ja war, ein neues Album, was übrigens überraschend wohl viele schlechte Kritiken bekommen hat, veröffentlicht hat. Aber was ich so ein bisschen mitbekomme.
Ich höre von Fans, dass sie das super fanden.
Ich höre von Fans auch, dass sie das sehr schlecht fanden.
Echt?
Witzig, ja.
Oh, okay.
Das dennoch hängen bleibt wenig Risiko, also wenig neue Wege, die sie beschreitet, obwohl sie sich als so große Nummer vielleicht sogar leisten könnte, aber vielleicht will sie das auch gar nicht. Aber ich möchte nicht alles, und das machen wir hier nie in diesem Podcast, alles über einen Kamm scheren. Es gibt auch spannende, also viele Sachen von, hatten wir hier auch schon mal, Billie Eilish, Bad Guy und Co., die Pop mit tollen Neuen, mit ihrem spannenden Bruder kombiniert und Sachen macht, wo ich selbst sage, oh, ich befürchte, das gefällt mir aber. Oder ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, letztes Jahr eines vielleicht sogar der Alben des Jahres in vielen Chartslisten ganz vorne, Spanierin Rosalía, habt ihr schon gehört. Das Album heißt Lux, da gibt's den Titel Bergheim drauf, Bezug auf Berlin, wurde von vielen besprochen, hochgelobt in vielen Medien. Ich habe mal reingehört, die teilweise auf Spanisch singt, ja, auf ihrem Album, weil sie Spanierin ist, Barcelona, glaube ich, aber die auch interessant mit dem Orchester, Bergheim ist, glaube ich, mit dem Orchester eingespielt worden. Also die, auf jeden Fall will ich sagen, interessante Wege beschreitet, alles innerhalb der Pop-Basis. Also es gibt auch spannende neue Sachen, was Pop angeht, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich möchte mich trotzdem hier auf einen Bereich von etwas älterer, spannender Popmusik beziehen. Das werdet ihr alles gleich kennenlernen. Und meine Marschrichtung ist, Pop kann vieles sein, die kann auch ganz schlimm sein, aber Pop kann eben super spannend sein, wenn es bereit ist, Grenzen aufzubrechen und sich Neuem zu widmen und eben auch mit Avantgarde und mit Experiment zu spielen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele vorstellen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und um das Ganze noch ein bisschen griffiger zu machen, habe ich einen neuen Begriff eingeführt, extra für diese Folge. Ich nenne es Smart Noise Pop. Smart Noise.
Okay.
Smart Noise ist eine besondere Form von Art Pop.
Die Spannung steigt ins Unerträgliche.
Ja, oh Gott, das will der Druck auch. Also Pop, der sich traut, anders zu klingen. Und ich fasse es mal zusammen. Pop und Avantgarde geben sich die Hand.
Okay.
Ja? Darum geht es. So, jetzt habe ich die erste Seite durch.
Von 34?
Ja, von 33 bitte.
Hast du mal ein Beispiel?
Und zwar, ich fange ja direkt an mit jemandem, der mir sehr gut gefällt. Einer der Singer-Songwriter der letzten 20, 25 Jahre für mich. Geboren 1975 in Detroit. Es ist Savion Stevens, kennt. Ne?
Den hast du noch nie gespielt, ne?
Ich hatte ihn tatsächlich einmal gespielt,
ja,
in Kombination mit dem anderen Singer-Songwriter. Das war mein Album des Jahres, glaube ich, 2023 sogar. Insofern habe ich ihn schon mal gespielt. Ich glaube, das war gerade ein Witz von dir, ne?
Das war ein Witz, ja.
Okay, ich lach später. Nein, er ist in solchen Genres zu Hause wie Indie-Folk-Musik, Barock-Pop könnte man vielleicht auch nennen, Art-Pop. Er hat so Alben gemacht wie Age of As, ADZ geschrieben, 2010, Carrie and Lowell über seine Eltern oder Stiefvater, 2015, Javelin war 2023 sein bis dato letztes Album. Danach kam dann kurze Zeit nach in der Pressemeldung, dass er an einer Autoimmunkrankheit wohl erkrankt ist und große Probleme hat, sich überhaupt zu bewegen. Seitdem habe ich nichts Aktuelles von ihm gehört, auch nicht musikalisch. Er ist unter anderem in seinem Frühwerk aufgefallen durch ein absolut durchgeknalltes Konzept, das 50 States Konzept. Ich weiß nicht, ob er davon gehört hat. Er hat als junger Mann 2003 gesagt, ich mache zu jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten ein Album.
Ja, das ist ja bescheiden.
Ja. Und er hat es auf zwei Alben geschafft. Das eine war Michigan und das zweite war Illinois.
Also, okay.
Kennt ihr vielleicht. Illinois ist eins seiner bekanntesten Alben, 2005 erschienen, sowas wie ein Schlüsselwerk.
Ist das nicht Illinois?
Illinois heißt es witzigerweise als Musical.
Ach so.
Das hat es sogar zum Musical geschafft. Da hieß es Illinois. Also dann hat man an Illinois noch ein E drangehängt, sodass das S Illinois mitklingt. Und das hat sogar einen Tony Award bekommen. Ich weiß noch, als ich 2024 eine Woche in New York war, bin ich am Broadway an diesem Theater vorbeigegangen, wo das Stück lief. Ja, jedenfalls, ich wollte euch damit nur sagen, es ist ein ziemlich spannender, durchgeknallter Künstler. Und wir hören den ersten Titel jetzt von ihm, wo man sieht, dass er ungewöhnliche Pfade geht. Es geht um das Album Age of Ass 2010. Das Titelstück hören wir. Wir haben hier Dissonanzen.
Age of Ass?
Ja.
Also
Age of Ass, ADZ.
Ach so, ich habe Doppel-S verstanden.
Nee. Und da kommt für mich ein Paradebeispiel, was ich unter Smart Noise meine. Wir haben Pop, wir haben aber auch Dissonanzen elektronischer Art, wir haben Überfremdung, wir haben ein ganz durchgeknalltes Orchester und eine leichte Beatles-Anspielung, wenn ich genau hingehört habe. Und eventuell, das könnt ihr aber auch beurteilen, höre ich auch ein bisschen Kurt Weill raus. Also ganz durchgeknallt und wild. Maestro, bitte den ersten Titel.
Gerne. I see your method, I see it all. And what about you? And what about me? Are we the lost of lost? Don't speak too soon, don't be fruit of the loom, don't excite yourself. What you see is not fantasy.
Okay, also unterproduziert war das jetzt nicht.
Nee.
Hat da wirklich alles gegeben und alles reingesetzt. Und ich fand, es gab verschiedene Abschnitte für mich in der Wahrnehmung. Manches hat mich an Prince erinnert, komischerweise. Manches hat mich an so eine Wude Wildshow erinnert oder irgend so eine Theater- oder beziehungsweise vielleicht sogar Zirkusaufführung, wo irgendwas passiert, dramatischer Dings. Es ist auf jeden Fall sehr ideenreich und hat da ziemlich viel dran rumgebastelt. Es ist sehr psychedelisch zum Teil. Ich kann deinen Beatles-Einfluss da, also.
Ganz kurz im Hintergrund, ne?
Ja, doch. Mhm, ja. Also, aber ich würde es nicht nur auf die Beatles beschränken, ja, sondern allgemein psychedelischer Einfluss. Also da ist eine Menge, für manche vielleicht zu viel passiert.
Mhm, ja, klar.
War erstmal, ich meine, das ist brutal viel. Also, ne, wenn man speziell, wenn man so reinkommt, mittendrin, man springt in so ein Meer von wirklich viel Sachen. Mir war es ein bisschen zu überladen, also an Impressionen und aber trotzdem mit der Zeit. Schön, dass wir das über 2 Minuten gehört haben, weil da kann man langsam einordnen, was passiert in dem Lied. Ich finde, er hat eine sehr schöne Stimme, muss ich sagen, denn ich weiß, dass du den auch sehr mag. Und genau, und ich fand ganz, was mir gut gefallen hat, ist tatsächlich ein bisschen dieser Effekt von diesen alten, das ist so nicht damit gemacht, aber die was ich kenne von diesen alten Tape Echo, wo irgendwas immer wieder kommt, in Schleifen, das ist mit seinen Vocals gearbeitet. Ich weiß nicht genau, was er mit dem Lied wirklich ausdrücken kann. Also er scheint mit diesem Titel verschiedene Sachen kombinieren zu wollen. Und ja, ist auf jeden Fall eine Menge Zeug da drin, ist auch laut und man wird, vielleicht ist es bewusst so, dass man wirklich davon überwältigt wird und dass man erstmal gar nicht mehr weiß, wo ist links, rechts, oben, unten. Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall sehr experimentell, kann man auf jeden Fall sagen.
Genau.
Ich hätte von, vielleicht ist das auf der Platte ja vorhanden, aber ich hätte von dem Stück gerne mal so die Spiegelversion gehört, wo er sich zurücknimmt, wo er da diesen psychedelischen Hintergrund lässt, wo er das aber eher so zurückfährt mit wenigen Einflüssen und dann mit seiner Stimme spielt und so. Das wäre sicherlich spannend. Ich weiß nicht, ich kenne das Album nicht.
Das Album ist sehr, sehr elektronisch experimentell für ihn. Man kennt ihn ja eher durch ruhige, zarte, folkige Sachen und eben, ich habe euch das so richtig hingekotzt. Er kann eben auch anders und das war für mich auch, ich finde das Stück sehr anstrengend, aber man hat gut gehört, diesen Grundgedanken, dass eben auch in der Überproduktion er auch immer wieder mit dissonanten Geräuschen arbeitet, die er ganz bewusst einsetzt. Und das, da wollte ich eigentlich mal hin, um so eine Startrampe für euch zu haben, wohin der Weg geht. Und es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsalbum, aber Typ ist absolut originell und der macht viel verrückte Sachen.
Und tatsächlich, ich glaube, der ist zudem, wir haben ja schon viel experimentelle Musik gehört, die teilweise wirklich Nischenmusik ist oder so, sagen wir mal so, ein bisschen Freak-Stuff ist. Das hier ist Pop. Also ich glaube, dass viele Leute tatsächlich diese Musik hören und auch genießen in ihrer Komplexität, in ihrer ungewöhnlichen Struktur und das ist, finde ich, interessant.
Mhm, genau, ja. Wir kommen zu Nummer 2. Jetzt kommt eine Band, die zu meinen absoluten Lieblingsbands dieses Jahrhunderts, darf ich sagen. Das ist ja noch jung gehört.
Wir haben schon 26.
Ich habe die, glaube ich, hier noch nie vorgespielt, obwohl ich sie immer wieder toll finde. Sie gehören eher in die Richtung, ich sag mal, experimentell. Es wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger als eben. Folk Art Pop, so in die Richtung. Es ist die Band Grizzly Bear. Kennt ihr die? Schon mal gehört?
Ich kenne sie, aber ich bin gespannt, was du spielst.
Ja, okay. Ich habe lange nach einem Titel gesucht, den ich aussuchen kann. Sie kommen aus Brooklyn, sind 2002 gegründet worden. Kopf der Band ist Ed Drosty. Dann haben sie noch einen Daniel Ross und Chris Taylor und sie haben tatsächlich jemanden in der Band, der heißt Christopher Beer.
Also geht doch.
Sie haben also mehrere Alben. Das letzte ist Painted Greens aus dem Jahr 2017. Danach hat man nicht mehr viel gehört. Ich hoffe, da kommt noch was. Es gibt Gerüchte, dass sie wieder was planen, eine Tour und so. Yellow House, Wecker die Mest und Shields. Das sind so die 4 Alben, die mir ganz besonders, die habe ich auch alle auf Vinyl am Herzen liegen. Und in diesen Alben gelten sie als einer der einflussreichen Indie-Bands der Nuller und der Zehner Jahre auf jeden Fall. Und wenn ihr mich jetzt fragt, der Smart Noise, der Pop-Art-Pop-Ansatz, wo ist der? Ist vielleicht nicht so sofort zu erkennen wie bei Safian Stevens. Safian übrigens verrückter Vorname, ne? Woher das kommt, Safian Stevens. Aber bei mir fängt das Besondere schon an in dem Sound, in diesem Band-Sound, die Instrumentierung und der Gesang. Das ist für mich schon absolut atypisch für Folk, aber es ist ganz klar im Folk, wo wir uns bewegen und ich kriege das nie richtig auseinander, aber für mich spricht da immer eine tolle Faszination raus. Wir haben Kammerpop, mehrstimmige, komplexe Harmoniegesänge, die ich absolut liebe. Ähnlich wie übrigens bei den Fleet Foxes, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hätten es fast auch in diese Sendung geschafft, sind kurz vorher rausgeflogen, also ich liebe beide Bands sehr viel. Auf der anderen Seite sind sie sehr experimentell in ihrer Instrumentierung, auch Songs brechen sie manchmal auf, arbeiten auch hier mit Dissonanzen, bleiben aber wie gesagt immer im Folk-Fundament. Ich möchte das jetzt auch gerne beweisen mit Titel Nummer 2, wieder mit dicken, fetten 2 Minuten. aus dem Meisterwerk-Album Wecked Mist, was auch immer das heißen mag, der Song Fine for Now.
Mir super gefallen. Ich kenne die Bandnamen, aber das sind immer so Platten, die habe ich da vor mir hergeschoben und habe sie dann aber mir selber nicht angehört. Aber finde ich gut. Von welcher Scheibe war das jetzt?
Wecked Mist.
Also fand ich sehr gut und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat einen ziemlich psychedelischen Einfluss, fand ich. Also, das war für mich fast eher Psychedelic Folk, irgendwas in der Richtung. Ich fand es jetzt nicht besonders experimentell, aber ich fand es in der, wie du schon sagst, in der Instrumentierung mutig und eigenwillig. Aber so besonders experimentell fand ich es jetzt nicht, weil es eben nicht aus den Genres rausgefallen ist. Aber es ist unlangweilig. Es ist einfach anders gemacht. Die haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihren Sound bereichern und eigenständig machen wollen. Und das finde ich gut.
Schön. Ich fand's auch extrem gut. Ich fand den auch ein bisschen diese, was ich mag gern, wenn man in der Lage ist oder wenn man es versucht, ein bisschen mit Ruhe zu spielen. Es gibt manchmal da Sekunden, die aber die Dynamik geben. Ich fand es auch ganz gut, dass die Stimme tatsächlich den Hintergrund zuerst ein bisschen bilden und dann wird er instrumentell aktiver. Sehr gut aufgenommen, also aufwendige Kiste, sehr viel, also scheint ein große, also nicht nur drei Leute, die da gespielt haben, schöne Vocal, also die und extrem schöne Gesang, also das im Kontrast zu dem, was im Hintergrund war, fand ich extrem schön. Und ich weiß, dass du schon über die Band gesprochen hast, ich kannte die überhaupt nicht und ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, da mehr zu hören.
Das freut mich sehr.
Insgesamt auch eine gar nicht mal so leichte Songkonstruktion, da hat man fast den Eindruck, die mussten sich die Noten schreiben, um dann zu gucken, wo sie jetzt hin müssen. Also einfach aus dem Nichts spielst du diesen Song nicht und da musst du schon ein bisschen üben, bis das sitzt. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das Ding live so auf die Geschichte kriegen, aber wie Stefan gerade schon sagte, wir sitzen jetzt hier wieder mit Kopf hören und können wunderbar hören, wie toll das Schlagzeug, was spärlich reinkommt, aber dann, wenn da so eine Bassdrum da reinkickt, dann ist das super präsent. Und Du hast toll gemacht.
Mhm. Ja, also das freut mich sehr. Also ich finde die ganz, ich finde die wirklich ganz toll. Ich sag das nicht, ich schreibe mir das nicht so einfach nur ins Skript. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbands, was die aktuelle Zeit angeht. Und ich hoffe sehr, dass ihr ein neues Album jetzt noch kommt. Ich finde die toll. Und du hast natürlich recht, Jim. Es ist ein bisschen reingedrückt in mein Smart Noise Konzept. Das stimmt. Wir kommen schon zum Schluss unserer ersten Folge über Smart Noise Pop. Jetzt gehen wir zurück in die Anfänge. Wo hat das für mich mit dem Art Pop für mich, sage ich jetzt ganz bewusst subjektiv, angefangen?
Ich hätte zwei Ideen.
Kannst du gleich sagen, aber du hast ja meistens recht mit dem, was du sagst. Deswegen darf ich das jetzt ausführen?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Wir gehen zurück. Wir sind ja ähnlicher Jahrgang. Jim wird es wahrscheinlich auch kennen. Wir gehen zurück in das Jahr 1982. Da gab es dich schon. Da warst du knackige
6 Jahre
alt, genau. Wo sind wir? Ja, 82, Classic Rock war vorbei, Prog Rock hat sich verabschiedet, der New Wave, den gab es noch, den Punk gab es natürlich auch, aber man orientierte sich so langsam um, man entdeckte in der Popmusik sowas wie Weltmusik oder richtigen Avantgarde-Pop, da sage ich nur einen Namen und ich denke, ihr werdet alle nicken. Laurie Anderson fing Anfang der 80er Jahre an, die ab Superman, glaube ich, hieß das Stück, die irre Sachen gemacht haben, die man so in den 70er Jahren in Verbindung mit Pop zumindest nicht, also ich nicht kannte. Brian Eno möchte ich hier auch ganz, My Life in the Bush of Ghosts, sagen wir, glaube ich, zum 10. Mal hier in diesem Podcast, erwähnen wir kurz mit David Byrne. Und hinzu kommt, also wir kommen aus dieser Ecke, spät 70er, frühen 80er, neue Kombinationstechniken mit Mitteln, die es so in den 70ern noch gar nicht gab und weit über das hinaus gingen, was in den 70ern, da haben wir über Amps, die man laut oder leise dreht, ich simplifiziere jetzt geredet, aber das, was die 80er technisch dann hingeknallt haben, das hat ganz neue Welten eröffnet. Ich spiele hier ganz bewusst ein, Stefan, ich gucke dich an, auf den Fairlight CMI, Computer Musical Instrument, den du wahrscheinlich auch kennst, der erste Musik-Sampler, der erhältlich war, glaube ich, ab 79, sauteuer. Damit konnte man Sounds einfangen und sie dann auf dem Keyboard legen,
genau,
Sample dann, Keyboard legen und damit Melodien spielen. Oder du wirst das ein bisschen besser erklären können.
Ja, genau. Das war also vor allem wirklich auch Oktav verschoben. Also du könntest die nicht nur dein Sample spielen, sondern du könntest die Skalen von der Tastatur auch nutzen. War ein relativ großes Instrument und für damalige Zeit super teuer, relativ anfällig, ging schnell kaputt. Gibt heute immer noch ein paar Exemplare für 40.000 Euro.
Das kannst du das auf jedem PC wahrscheinlich für wenig Geld
nachbauen. Aber ja, genau.
Ja, und ich rede jetzt von einem Künstler, der einer der ersten waren, die damit gearbeitet haben und ganz wunderbare Musik damit geschaffen haben. Jemand, den wir alle gut kennen, er war hier schon mal öfter zu Gast. Es ist, willst du es sagen? Weißt du es?
Peter Gabriel?
Ja.
So.
Genau, das war auch dein Votum eben. Ja,
ich hätte zwei Ideen gehabt, aber...
Was war die andere Idee?
Das wäre David Sylvian gewesen, aber Peter Gabriel, wenn du jetzt Games Without Frontiers spielst, wäre ich happy. Aber mal sehen, was du spielst.
Nein, das werde ich nicht spielen. Das werde ich nicht. Du bist jetzt sauer. No. Du bist jetzt nicht sauer, oder?
Nein. Komm her doch.
Also, Peter Gabriel, Stefan, Genesis, Rock, Rock, Klassiker. Überhaupt, also Proko kann ich immer noch mal empfehlen, wenn man da einsteigen will, kann man sich die frühen Peter Gabriel, Genesis-Platten auf jeden Fall hören. Das ist immer noch faszinierende, tolle Musik. Es gibt auch viele andere gute Proko-Sachen, aber nur mal so. Er hat im Streit, er hat gesagt, er will sich mehr privat orientieren, 75 nach The Lamp Lies Down on Broadway, Doppelalbum Genesis verlassen, sehr schwieriges, schwer anzuhörendes Album, muss man auch sagen. Ne? Braucht man Anläufe, um das Album zu gutieren. Aber immer noch sehr spannend und hat dann angefangen, Soloalben aufzunehmen, ab 77 Peter Gabriel 1, da war der Mega-Hit Salisbury Hill drauf, den ihr bestimmt auch noch kennt. Eigentlich ein ganz einfaches Stück, aber bleibt tierisch im Ohr hängen, finde ich, sein erster großer Hit. Das hat er dann durchnummeriert bis 1 bis 4. Auf dem Nummer 3 war eben Games Without Frontiers drauf mit Kate Bush. Ich möchte nämlich über das reden, was danach gekommen ist, nämlich Peter Gabriel 4. Security heißt das, also für uns hieß das Ganze vor, später wurde das Security genannt, da ist eine Maske drauf. Das hat er 1982 veröffentlicht. Da sind super Sachen drauf, sehr poppig, wie zum Beispiel Shock the Monkey oder I Have the Touch, waren auch als Singles, kennt man eventuell. Den Song, der mich umgehauen hat, den ich euch heute vorstellen möchte, und ich weiß nicht, Stefan, ob du ihn kennst. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann hast du wirklich ein orgiastisches Erlebnis vor dir. Es ist der Signature-Song des ganzen Albums, der heißt nämlich The Rhythm of the Heat. Jedenfalls für mich ist es ein extrem aufregender Song. Er spielt mit Weltmusik, Trommeln, das Ganze ein Crescendo sozusagen, das steigert sich. Das ist so greifbar spannende Musik, dass sie sogar für einen Film verwendet wurden. Alan Parker, Birdie, und der Titel Rhythm of the Heat spielt eine ganz extrem wichtige Rolle in dieser Schlüsselszene. Und wir hören jetzt in den Song rein. Für mich ein eindrucksvolles Beispiel für Smart Noise Pop. Bitteschön, Maestro.
I'm showered with the dust, the spirit enters into me, and I submit to trust. Smash the radio,
no outside voices here.
Smash the watch,
cannot tear the data shreds.
Smash the camera,
cannot.
The rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me, the rhythm has my soul.
Ja, ich kannte das Stück überhaupt nicht, aber auch, ja, vielen, also danke, dass ich es entdecken durfte. Spannend und tatsächlich, also ich kenne die Musik von Genesis ein bisschen, will gar nicht sagen, dass ich ein Experte bin, und tatsächlich der Schlagzeug, also diese Art, Schlagzeug aufzunehmen oder abzunehmen, kenne ich, also zumindest vom Ansatz von Genesis. Und das war hier ganz wichtig, weil das spielt in diesem Song eine ganz wichtige Rolle. Ich denke, dass man könnte fast denken, dass die Musik von vorne für einen Film gedacht wurde. Es wird am Ende fast tribal, also diese Beschleunigung, sehr interessante Schlagwerk oder Schlagzeug, ich weiß nicht genau, was da gespielt wird, Stimmen die ganze Zeit und die glasklare Stimme, also in hohem Gesang von Peter Gabriel. Sehr interessant, sehr und für die Zeit sicherlich noch aus der heutigen Perspektive, wenn man denken, ob diese Musik wirklich heute aus der heutigen Perspektive experimentell ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, vielleicht in der Zeit war das so, und du, wenn ich das richtig verstanden hatte, du versuchst ein bisschen das als der Ursprung von diesem Ansatz in der Pop zu sehen.
Ja, Pop, genau, Popmusik aufzubrechen. Wir kommen aus den späten 70ern, aus den frühen 80ern, und da war die Verbindung, weil Peter Gabriel galt damals schon als Popstar, ungewöhnlich und für mich selber sehr signifikant, ja. Mhm.
Also für mich würde das jetzt in dem Sinne auch nicht in die experimentelle Schiene reinfassen. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass Gabriel ja selber immer den Anspruch hatte, sehr viel zu produzieren und immer sehr viel auszuprobieren, was ja auch dann ein Experiment darstellt. Und bis er zu diesem Sound gekommen ist, der hier vielschichtig gelagert war und auch einem nicht gleichförmigen Song, der auch noch einen relativ schwierigen Aufbau hat, das ist jetzt schon ungewöhnlicher, aber fußt für mich natürlich eher in dieser Prog-Rock-Tradition.
Ach, tatsächlich.
Und hat für mich jetzt nicht diesen avantgardistischen Touch oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist das, ich kannte das Lied nicht, finde es aber interessant. Also ich fand es nicht schlecht und müsste man nochmal komplett reinhören. Und das ist es ja auch. Jetzt haben wir hier mal zweiminütige Abschnitte gehört und da hat man immer noch das Problem, das ganze Stück irgendwie zu erfassen bei so komplizierteren Stücken. Wenn ich jetzt meine Garagenpunk-Stücke spiele, die ohnehin nur 2 Minuten lang sind, dann funktioniert das vielleicht auch anders. Auf der anderen Seite bei so komplizierter gestrickten Sachen. Deshalb das Experimentieren, meine Güte, das Experiment liegt bei mir hier, bei der Musik von Gabriel, eher in der ungewöhnlichen Produktionstiefe, die ihr da reinsteckt. Manche würden auch sagen, es ist überproduziert, aber ich persönlich würde das jetzt nicht sagen, sondern ich fand, das war ein eigenwilliger Sound, der so auch nicht viel da war. Ino ist ein Mensch, der sowas konnte.
Ja, und das war schon mit dem ersten Teil
danke,
meines experimentellen Pop-Laborversuches.
Wie nennst du nochmal deine Folge?
Ja, genau. Smart Noise, mein Pop-Goes-Experiment. Wobei man unter Experimenten ja offensichtlich unterschiedliche Definitionen
fassen
kann. Er hat ausgewürfelt, gehe ich heute ins Studio oder nicht?
Nein, ich fand es interessant. Ja, ich fand also interessante Sendung. Der zweite Stück hat mich definitiv wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, aber interessant, auch interessante Idee. Vielen Dank dafür, Raoul.
Gerne, von Herzen.
Vielen Dank, Jim, fürs dabei sein.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss und bis nächste Woche für eine Folge von Was mit Rock und Vinyl. Bis bald.
Bis
tschüss.
Bald. Pass auf. Ciao. Alles tschüss. Ich freue mich. Ciao.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.